Ich habe das vor kurzem gelesen, dass kleine Kinder, vielleicht so bis 7, man rechnet so, die streiten im Durchschnitt alle 10 bis 20 Minuten mit ihren Geschwistern. Dabei stand bei Kindern von 2 bis 4 eher noch öfters. Da habe ich gedacht, ja super, dass wir 2 Vierjährige haben. Das ist also ziemlicher Alltag für uns, aber es gab eine Situation vor ein paar Wochen, da habe ich was Spannendes gelernt. Es war im Urlaub in unserem Hotelzimmer. Ich war gerade nicht da, wo die Kinder waren, und ich höre so um die Ecke, unser Kleiner fängt an zu weinen, ganz schmerzerfüllt. Was wird da wohl wieder passiert sein? Ich komme dazu und ich habe die Situation sofort verstanden. Unser Großer hat ihn gebissen. Traurig, aber dann erstmal natürlich sich um den Kleinen kümmern, gucken, dass es dem wieder gut geht, dass er getröstet ist und so weiter. Und in mir, wo ich so gespürt habe, was ist in mir, ist erstmal natürlich ganz viel Mitgefühl für unseren kleinen Tom und gleichzeitig aber auch irgendwie so eine Wut, so einen Zorn, so eine Unzufriedenheit damit, dass sowas passiert. Dieser Wunsch, alle meine Macht zu verwenden, einzusetzen, um das zu verhindern, um zu sagen, das darf auf keinen unserem Sohn gesprochen, dem Finn, und habe ihn gefragt, hey, was ist denn passiert? Was hast du gemacht? Hast du ihm wehgetan? Nein. Er weiß auch nicht, was passiert ist, er hat ihm nicht wehgetan. Ich wusste es natürlich in der Situation schon, und in mir war so dieser große Drang, jetzt muss er das zu spüren bekommen, was er da getan hat. Manchmal habe ich sogar diesen Drang, jetzt beiß ich zurück oder so, ne? Damit er es mal versteht. Und da gerade weil da in mir so eine Not war dann auch und so eine Überforderung und dann auch so ein Zweifel an mir selber, warum kriege ich das nicht anders hin, warum schaffen wir das nicht, dieses bedrängende Bedürfnis dafür zu sorgen, dass das nie wieder passiert. Aber dann habe ich auch Finn gesehen und habe seine Angst und seine Scham gesehen. Ich weiß, dass er das nicht macht, weil er jetzt unbedingt verletzen möchte oder so, was auch immer ihn dazu bringt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir nicht erzählen möchte, wirklich was passiert ist. Und ich habe ihm gesagt, ganz egal, was war, ich liebe dich. Und daran kann sich gar nichts ändern. Überhaupt, egal was passiert ist, nichts ändert etwas daran, dass ich dich liebe. Egal, was du tust, egal, was passiert, ich liebe dich. Ich habe ihm das nochmal so ganz deutlich zugesprochen. Und er hat mich mit großen Augen angeschaut und ich habe es richtig gemerkt, er war sich nicht sicher, ob er mir glauben kann. Und er hat nochmal nachgefragt. Wenn ich dem Tom wehgetan habe, hast du mich dann immer noch lieb? Hat er mich gefragt. Und ich habe ihm nochmal versichert, ja, ich habe dich wirklich lieb, egal was passiert ist. Selbst wenn du dem Tom wehgetan hast, es ändert nichts daran, dass ich dich lieb habe. Und ich war so baff erstaunt, weil er dann auf einmal angefangen hat zu erzählen, was passiert ist, wie er ihn gebissen hat. Hat er sich geöffnet. Und ich habe in mir diesen Kampf gespürt, ich muss da jetzt dagegen ankämpfen, ich musste was dagegen machen. Aber ich habe auch gemerkt, wie mein Sohn zuallererst gebraucht hat in der Situation, dass er mir vertrauen kann, dass er meine bedingungslose Annahme spürt, um sich mir zu öffnen. Und ich habe direkt nach der Situation irgendwie so über Gott nachgedacht und so gedacht, okay, und Gott muss es ja ununterbrochen so gehen wie mir in der Situation. Ja, der sieht uns den ganzen Tag zu, wie wir uns gegenseitig wehtun, wie ich, keine Ahnung, Menschen ignoriere, einfach Leute verletze, meine Frau, meine Kinder, wie wir sorglos leben im Westen auf Kosten von so vielen armen Menschen an anderen Teilen der Welt und sie ausbeuten und das gar nicht merken und es uns in 99% unserer Zeit eigentlich ganz egal ist. Und Gott sieht das alles und er muss doch diesen wahnsinnig riesigen Drang auch haben in sich und zu sagen, das darf doch nicht sein. Ihr könnt doch nicht so miteinander umgehen. Ihr dürft doch nicht so böse sein. Und trotzdem ist er ein bedingungslos liebevoller Gott, der uns annimmt und der, ich werde nicht bestraft. Ich müsste wahrscheinlich jeden Tag einmal tot umfallen für all die Dinge, die ich anderen Menschen antue, bewusst oder unbewusst. Und ich glaube, das Spannende ist, wir leben ja in einer Welt, in der diese bedingungslose Annahme eigentlich nicht selbstverständlich ist, in der die ganz und gar nicht vorherrscht, in der das Zwischenmenschliche oder wie unser soziales Miteinander funktioniert ja eher erstmal so, dass wir sagen, wir bekommen das, was wir uns verdient haben. Wir werden behandelt entsprechend unseren Leistungen oder entsprechend dem, wie wir uns zuerst verhalten haben. Auch unser ganzes Verhalten ist im Alltag doch darauf ausgelegt, angenehm zu sein, den Menschen irgendwie sozusagen etwas zu geben, damit wir was von ihnen zurückbekommen. Wir verstellen uns, damit die Menschen nicht sehen, wer wir eigentlich sind. Das ist so oft diese Angst, die Finn auch in der Situation hatte, die kennen wir doch als Erwachsene genauso, dass wir sagen, wenn der weiß, was ich wirklich gemacht habe, dann mag er mich nicht mehr, dann kann er mich nicht mehr leiden, dann werde ich auf die eine oder andere Art und Weise bestraft durch Ablehnung oder vielleicht noch Schlimmeres. Ihr kennt vielleicht das Imposter-Syndrom. Viele Menschen, die Positionen haben, in denen sie viel Verantwortung haben oder in denen viel Kompetenz verlangt wird, berichten davon, dass sie innerlich so eine gewisse Angst haben, irgendwann kommt es raus. Irgendwann kommt es raus, eigentlich kann ich das alles hier gar nicht, was ich machen soll. Eigentlich bin ich dafür gar nicht qualifiziert. Und obwohl sie es vielleicht können, obwohl sie ihren Job vielleicht gut machen, steckt in ihnen drinnen diese Angst. Und dafür gibt es einen Namen, für diese Angst. So dieses, es kommt irgendwann raus. Irgendwann werden sie es alle merken, ich habe das gar nicht drauf. Ich bin so ein Imposter. Ich spiele nur eine Rolle und kann das gar nicht. Das, was der Vierjährige da gemacht hat in dem Moment, wo ich ihn gefragt habe, hey, hast du deinem Bruder wehgetan? Dass er gesagt hat, nee, habe ich nicht gemacht. Das machen wir doch im ganz großen Stil, wir Erwachsenen. Ne? Wir haben eine Fassade. Wir stellen uns positiv dar und sagen, hey, wir sind doch eigentlich, so schlimm sind wir doch gar nicht. Alles Negative an uns wird irgendwie versteckt, wird hinter Fassaden versteckt. Und tut mir leid, leider ist das bei uns in Gemeinden auch so. Wir zeigen gar nicht, wie es uns wirklich geht. Ich habe ein Buch gelesen, ich habe vor 2 Wochen schon mal kurz davon erzählt, wo ein Mann angefangen hat, in seinem Alltag gewisse Routinen einzubauen. Und ich habe ja für mir vorgenommen, für die Zeit bis Ostern einige davon zu übernehmen. Eine davon ist, einmal die Woche mit jemandem, der mir nahe steht, mit einem Freund, mindestens 1 Stunde Zeit zu haben, um mal persönlich zu reden. Und er hat eine Geschichte erzählt, dass sie waren 3 Freunde, 3 Christen, die miteinander aufgewachsen sind und die ihr Leben geteilt haben. Und irgendwann im Erwachsenenalter ist einer von den 3 ist an einem Tag ist irgendwie so sein Leben zusammengefallen, weil eben rausgekommen ist, dass er spielsüchtig ist und wie lange er schon dadurch sein Geld verprasst und so. Und die anderen beiden Freunde waren so tief bestürzt, weil sie gemerkt haben, das ist alles an uns vorbeigegangen. Wir waren seine Freunde. Aber der hat es komplett geschafft, hinter unserem Rücken irgendwie sein Leben an die Wand zu fahren. Und ich glaube, in dieser Gefahr, in dieser Versuchung stehen wir alle. Wer weiß, was hinter unseren Fassaden so schlummert. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht so ein bisschen, was hat die Fassade mit der bedingungslosen Gnade oder mit der bedingungslosen Liebe zu tun? In der Geschichte mit Finn war es ja so, in dem Moment, wo ich ihm gesagt habe, du kannst mir das sagen und egal, was du gemacht hast, es ändert nichts an meiner Liebe zu dir. Und da sind seine Fassaden, seine Schutzmauern gefallen und er hat sich gezeigt. Und er hat gesagt, ja, so war's, habe ich gemacht. Weiß nicht warum, ist passiert. Und ich will mit euch ein bisschen anschauen, wie ist das bei Gott? Wir hören immer wieder ausführlich von seiner bedingungslosen Annahme. Und ich will mir eine sehr frühe Stelle anschauen, wo das so deutlich wird, dass Gott ein barmherziger und gnädiger Gott ist. Es geht um die Zeit des Auszuges Israels aus Ägypten. Israel war für lange Zeit in Ägypten. Als sie ankamen dort, hatten sie noch eine gute Ausgangslage, aber über die Jahrhunderte ging es ihnen immer schlechter und Gott hat gesagt, hey, ich führe euch da raus, ich bringe euch in das Land, das ich euch versprochen habe, und das hat er gemacht. Mit großem Tamtam hat er es geschafft, dass der Pharao sein Volk ziehen lässt. Dann hier, sie wandern durchs Meer, links und rechts riesen hohe Wasserberge. Sie dürfen da durchwandern, auf trockenen Fußes. Aber für die Ägypter klappt das nicht mehr. Gott beschützt sein Volk übernatürlich. Sie haben auf bombastische Art und Weise erleben sie Gottes Führung, wie großartig Gott sie trägt. Und wahrscheinlich, als dieses Volk dann da an dem Ufer stand und gesehen hat, wie das Wasser wieder zusammengeht und Gott sie schützte, haben sie gesagt, okay, also das ist doch ein Gott, mit dem ist nicht zu spaßen. Der ist real, der meint es ernst, dem folgen wir, wow. Dann kommen sie zu dem Berg Sinai, eine Weile später, Gott lädt Mose ein, komm rauf, also Mose, der Anführer von diesem Volk zu dieser Zeit. Ich habe was für dich, ich habe Wichtiges, um unseren Bund, um unsere Beziehung auf ein Fundament zu stellen, um dem Ordnungen zu geben. Also Mose ist auf dem Berg und bleibt einige Zeit da, insgesamt 40 Tage und 40 Nächte und das Volk wartet unten. Dieses Volk, das so bombastische Wunder mit Gott erlebt hat, dann Tag 1, 2, 3, ein Tag nach dem anderen vergeht, irgendwann 15 Tage, irgendwann vielleicht 30 Tage. Und verrückt, diese Leute haben Gigantisches mit Gott erlebt, aber nach kurzer Zeit schon, nach Tagen, fangen sie an zu sagen, und so, ja, wie ist denn das jetzt, dieser Mose, so, den uns Gott dahingestellt hat, kommt er eigentlich wieder, lebt er noch, gibt es den noch? Keine Ahnung, von dem Gott haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. Und vielleicht brauchen wir ja doch einen Plan B, irgendwie eine Alternativlösung, wenn das jetzt nicht mehr klappt mit dem. Und dann gehen sie zu Aaron, dem Bruder von Mose, ja, dem zweiten Mann. Der hat auch alles miterlebt, so hautnah von Anfang an war der dabei, hat alles gesehen, was Gott getan hat. Und die Leute kommen zu ihm und sagen so, ey Aaron, was machen wir denn jetzt? Hilf uns doch mal, wir brauchen doch jetzt einen Gott, mach uns mal einen Gott, einen, den wir sehen können vielleicht. Hier, der Mose ist schon jetzt 32 Tage weg, geht doch gar nicht. Und Aaron, dieser Mann Gottes, die rechte Hand des Propheten, der selbst Wunder miterlebt hat, der sagt, okay, gut, machen wir. Bringt mal einfach euren Goldschmuck her. Ich meine, der hätte ja vielleicht sagen können sowas wie, hey Leute, erinnert ihr euch noch an das Meer? Denkt mal dran, wie Gott uns bewahrt hat. Das ist erst ein paar Monate her. Wisst ihr noch, ne? Vielleicht warten wir noch ein bisschen. Der Mose, der kommt schon wieder. Wird schon. Aber nee, der Aaron, der sammelt den Schmuck ein, der schmilzt ihn und formt daraus ein goldenes Kalb. Wir kennen es. Ein goldenes Kalb. Und ja. Dann sagt er zu dem Volk, seht, das ist euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Das Kalb. Nicht mal ein Löwe oder ein Adler, sondern ein Kalb. Okay. Das Volk feiert auf jeden Fall dieses Kalb, ein Fest. Es wird getanzt, es wird gegessen, es wird laut. Und Mose kriegt die Info von Gott und Gott sagt, ey, du sollst vielleicht doch da mal wieder runtergehen. Weiß nicht, was die da unten treiben. Sieht nicht so toll aus. Mose kommt runter, ist zutiefst bestürzt. Die Tafeln, die Gott selbst beschrieben hat mit den 10 Geboten, die lässt er fallen, die zerbrechen in Scherben. Er ist wütend. Und zum Glück, Mose kann das Volk besänftigen und wieder zurückführen. Sie zerstören das goldene Kalb. Der Aaron versucht sich noch rauszureden mit so einer Erklärung. Die ist so schlecht, die ist schon fast wieder lustig. Er sagt tatsächlich, wir haben das Schmuck ins Feuer geworfen und da ist halt ein Kalb rausgekommen. Ja, puh, weiß ich nicht, wie das sein konnte. Mose glaubt ihm das so natürlich nicht, aber was dann kommt, ist ein großer Tiefpunkt in dieser Beziehung, in dieser jungen Beziehung von, oder in dieser Beziehung, die so neu wieder aufgefacht ist, so Gott und sein Volk, Gott, der sein Volk rettet. Aber jetzt ist es am Tiefpunkt, es wird deutlich, dieses Volk, die vertrauen ihrem Gott überhaupt nicht, die spucken ihm ins Gesicht sozusagen, die sagen, ey, nee. Und auch Gottes Unmut wird dann deutlich und man merkt auch diesen Zorn in Gott, ne? Das, was ich auch hatte, so dieses, so darf es doch nicht sein, da muss man doch was dagegen machen. Aber das ganz Erstaunliche ist dann, da gibt es ein bisschen Gespräch zwischen Mose und Gott und Mose geht dann am Schluss von diesen Gesprächen, sagt er so zu Gott, hey, zeig mir doch deine Herrlichkeit. Ich will mehr wissen, wer du eigentlich bist. Und dann sagt Gott, okay, das können wir machen, aber du kannst mich nicht ganz in meiner ganzen Herrlichkeit sehen. Ich sage ihm, du musst da und dahin auf den Berg, ich versteck dich in so einer Felsspalte. Ich gehe dann an der Felsspalte vorbei, halte meine Hand davor und wenn ich vorbeigelaufen bin, nehme ich meine Hand weg und du darfst noch mich so von hinten sehen. Würdest du mein Gesicht sehen, das würdest du als Mensch nicht. Leipzig, Gott, so heilig und so kraftvoll beschreibt sich Gott an dieser Stelle, für uns natürlich irgendwie so ein bisschen eine lustige Vorstellung, oder? Aber ich glaube, es ist einfach so ein Bild dafür, wo Gott dem Mose erklären möchte, in seinem begrenzten menschlichen Verstand, hey, ich bin zu groß für dich, du kannst mich nicht ganz begreifen. Aber Mose macht das, geht auf diesen Berg und das lesen wir in Exodus 34, ich lese dann mal ab Vers 6. Dann zog er vor seinen Augen vorbei und rief. Und jetzt kommt eine Stelle, die ist ganz außergewöhnlich. Gott stellt sich selbst vor. Das gibt es nicht so oft überhaupt. Ich meine, vorher hat er sich Mose vorgestellt und hat noch gesagt, ich bin der ich bin. Ich bin sozusagen ewig da gewesen und werde immer sein. Aber jetzt beschreibt er seine Eigenschaften. Und diese Stelle ist auch sehr, sehr wichtig, sehr zentral, weil sie immer und immer wieder zitiert wird. Je nachdem, ne, immer manchmal nur ein, zwei Worte aus dieser Selbstbeschreibung Gottes, manchmal mehr, manche haben so gezählt, 25 Mal in der ganzen Bibel wird dieser Text zitiert, wo Gott sich beschreibt und er sagt, Jahwe, Jahwe, also dieses ich bin der ich bin, Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue, der Gnade über 1000 Generationen hin erweist, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation verfolgt. Sofort warf sich Mose auf die Erde und betete an. Wir könnten jetzt ja erwarten, dieses Volk hat bewiesen, oh Mann, sie sind echt eine unzuverlässige Truppe. Sie haben Gott enttäuscht, sie haben ihn verletzt, sie haben diese Beziehung zu ihm gleich wieder gebrochen. Und jetzt kommt da ein Gott, der sagt, so, ich zeige euch mal, wo es lang geht. Ich bin hier euer Richter, ich bin der, der euch genau sagt, wo es lang geht. Ich bin der, der die Grenzen setzt, ich bin der, der euch mal in eure Schranken weist, ihr untreuen Leute. Aber nein, er sagt, hey, ich bin barmherzig, ich bin gnädig, ich bin langmütig, ich bin reich an Güte und Treue. Wie gesagt, dieser Text ist sehr zentral, weil er so oft zitiert wird. Und auch in den Psalmen oder die Propheten, immer wieder beziehen sich die Leute da drauf. Und das ist spannend, weil Gott beschreibt sich als jemand, der barmherzig ist. Das heißt, er fühlt mit seinem Volk mit. Das, nicht das Erste, was ihn interessiert, ist ihre Schuld, sondern was ihn viel mehr interessiert anscheinend, wenn er sich so beschreibt, ist, dass er diesem Volk gegenüber gnädig sein kann, langmütig. Das heißt, er wartet mit seinem Zorn, er reagiert nicht im Affekt und sagt, jetzt aber. Er hat viel Güte. Und das Spannende ist ja an der Stelle, es kommt ja auch der Teil vor, dass Gott sagt, aber ich bestrafe auch, oder er sagt nicht, ich strafe, sondern ich suche heim die Schuld der Väter bis in die dritte und vierte Generation. Also Schuld ist mir nicht egal, ich kümmere mich drum, ich gehe dem nach, ich gehe der Schuld nach, aber er sagt, ich gehe der Schuld nach bis in die dritte und vierte Generation, aber gnädig bin ich bis in 1000 Generationen. So viel größer beschreibt er sich und seine Gnade. Wie sehr er uns wichtiger scheint es ihm zu sein, dass wir verstehen, wie sehr er uns liebt und annimmt. Und das Spannende ist, seine Gnade, die verändert. Immer und immer wieder ist er derjenige, auch in der zukünftigen Geschichte mit dem Volk Israel, der dem Volk wieder vergibt. Da hat es gerade erst mal angefangen und sie haben gezeigt, wie untreu sie sind. Aber es ging immer und immer so weiter. Sie haben Gott immer und immer wieder ignoriert und er hat immer gesagt, hey, und ich liebe euch dennoch, ich werde euch nicht verwerfen. Meine Liebe zu euch ist gesetzt, die ist da. Ihr seid mein Volk und daran kann nichts und niemand was ändern. Gleichzeitig merken wir im Alten Testament immer wieder an ganz vielen Stellen natürlich auch, dass Gott straft. Besonders auch da, wo Menschen seine Gnade nicht annehmen wollen. Alle Stellen der Bibel hindurch zeigt er immer wieder, dass seine Sehnsucht ist, gnädig zu sein, dass seine Sehnsucht ist, barmherzig zu sein, gütig zu sein, dass seine Gnade vergeht, sein Zorn vergeht, aber sein Strafen vergeht, sein Zorn vergeht, seine Wut, all das vergeht über die Ungerechtigkeit, aber seine Gnade vergeht nicht. Spätestens im Neuen Testament, da sehen wir, dass Gott schon die ganze Zeit diesen Plan verfolgt hat, dass er einen Weg für alle Menschen eröffnen möchte, dass jeder komplett all seine Schuld abladen kann, abgeben kann und trotzdem zu ihm kommen kann. Im Neuen Testament wird es deutlich, zum Beispiel in Römer 8, Vers 1, da heißt es dann, also gibt es jetzt für die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Oder in Johannes 3, den Versen 17 und 18, da sagt er, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Er bietet seinen Kindern diese Gnade an. Und er macht den Weg dafür frei. Nicht wir Menschen müssen etwas dafür tun, diese Gnade uns zu erarbeiten. Dafür hätten wir gar keine Chance. Ihr kennt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser Vater, der da beschrieben wird, ja, was hätte der denn für, der hätte doch so viele Gründe, sauer zu sein, oder? Der Vater, der von seinem Sohn aufs Übelste ausgenommen wird und wie als würde der Sohn ihm sagen, ja, ich wünschte, du wärst tot, ich will nur dein Geld, komm, lass mich in Ruhe. Und dieser Vater, der dem so übel mitgespielt wurde, der wird beschrieben als ein Vater, der voller Freude seinem Sohn entgegenläuft und sagt, oh, wie schön, dass du da bist, komm her, ich feiere ein Fest für dich. Und mein ganzes Leben lang höre ich die Geschichten von diesem gnädigen Gott, der seine Kinder nicht straft, der mich als sein Kind nicht straft, der mich liebt und sich selbst, dem in der Situation mit meinem Sohn, der erste Impuls, den ich so habe, wenn ich merke, was er da gerade Böses getan hat, der ist dann so, oh, jetzt muss ich aber was dagegen machen. Jetzt muss ich aber hier, jetzt muss ich, irgendeine Strafe muss jetzt sein. Und ich habe mich so gewundert, habe so gedacht, wieso, woher kommt dieser tiefe Impuls in mir? Ich war da selber ein bisschen von mir auch schockiert zu merken, wie stark dieser Zorn in mir dann auch sein kann. Aber wenn wir uns ansehen, wie Jesus uns erzieht, dann sehen wir doch da irgendwie einen sehr großen Kontrast. Er gibt uns Gebote, er gibt uns Orientierung, er nimmt uns auch nicht alles Harte einfach weg. Meistens müssen wir die Suppe auslöffeln, die wir uns eingebrockt haben. Aber die Strafe, die hat er auf sich genommen. Er straft mich nicht. Im ersten Johannesbrief, der berichtet ganz ausführlich von Gottes liebevollem Charakter. Ich liebe diese Stelle in 1. Johannes 4, Vers 18. Da heißt es, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Ich finde das so spannend, in diesem einen Vers zusammengebracht, diese zwei Pole, Liebe und Strafe. Ich habe die einfach mal so illustriert, wie ich mir das manchmal so vorstelle. Die Strafe, die führt dazu, dass ich Angst habe. Wer mit Strafe rechnet, der hat Angst vor der Strafe, weil die Strafe soll ja etwas sein, was für mich unangenehm ist, was mich kaputt macht oder zumindest was mir was Unangenehmes gibt. Und Gott sagt aber, die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst, weil sie die Strafe auf sich genommen hat. Auf der einen Seite haben wir die Angst. Sie erwartet das Schlechte, das Schlimme und die Strafe führt zur Angst. Was muss mein Sohn in der Situation Angst vor mir gehabt haben, dass er mir nicht die Wahrheit sagen konnte? Weil er gedacht hat, ich würde ihn dann weniger lieben. Die Konsequenz aus dieser Angst vor Strafe, die ist der Rückzug. Wir haben kein Vertrauen mehr zueinander, Beziehung leidet. Auf der anderen Seite steht da die Liebe. Aber die Liebe will das Gute füreinander. Das ist ein Gegenpol, ein Zusammenspiel, das ich ganz spannend finde, das zu verstehen. Die Liebe, die vertreibt alle Angst. Ein Autor, der Brennan Manning heißt er, der hat das mal so formuliert, der hat gesagt, Gott liebt uns so, wie wir sind, nicht so, wie wir sein sollten. Denn keiner von uns ist so, wie wir sein sollten. Und diese Liebe, die gibt uns auch uns die Freiheit, unsere Mauern fallen zu lassen, unsere Fassaden runterzulassen und zu sagen, so bin ich echt Gott. Ich bin gar nicht so gut, wie ich in der Öffentlichkeit immer tue, dass ich bin. Es gibt in mir unglaublich viele Impulse und Sehnsüchte, die eigentlich total dem widersprechen, was du von mir möchtest. Und Gott ist dieser barmherzige, gnädige, langmütige Gott, der reich ist an Güte und Treue. Die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Sie vertreibt die Angst und sie vertreibt auch die Notwendigkeit, etwas vorzuspielen. Ich habe euch vorhin ja schon von der Geschichte erzählt, von diesen drei Freunden, wo der eine es nicht mal seinen besten Freunden, die mit ihm schon lange mit Jesus unterwegs sind, es nicht mehr geschafft, ihnen zu zeigen, wie tief seine Nöte sind und seine Spielsucht. Und die beiden Freunde haben sich danach getroffen und die haben sich angeschaut und die haben sich gefragt, so, hey, was ist da noch? Was verheimlichst du denn vor mir? Was traust du dich nicht mir zu sagen? Wie ist es bei dir? Bist du so ein Freund, dem man alles sagen kann? Wem müsstest du vielleicht diese Frage stellen? Was verheimlichst du denn vor mir gerade? Was traust du dich nicht mir zu sagen? Weil ich glaube, dass Heilung erst dann geschehen, heilt uns dadurch, dass er uns sagt, ich habe, wo wir unsere Mauern fallen lassen. Und Gott heilt uns dadurch, dass er uns sagt, ich liebe dich, du brauchst 0,0 Angst haben vor mir. Und du kannst mir alles sagen, auch alles, was du denkst, was ich überhaupt nicht hören will, das darfst du mir alles sagen. Mit all dem kannst du vor mich kommen. Ich habe so drei Takeaways für uns, drei Dinge, die wir mitnehmen können. Das erste habe ich schon ganz deutlich gesagt, habt keine Angst, denn Gott liebt uns, so wie wir sind. Er wird uns nicht bestrafen, weil wir können dieses große Angebot der Gnade annehmen, dass er selbst alle Strafe für uns trägt. Alle Strafe ist schon erledigt. Das zweite ist, werdet ehrlich vor Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr es schafft, immer ehrlich zu euren Ärzten zu sein. Ich hatte neulich da ist mir was abgebrochen am Zahn und ich hatte einfach gedacht, oh nein, ich will nicht zum Zahnarzt und habe das so ewig vor mir hergeschoben. Und dann habe ich so gedacht, ja, wenn ich jetzt da hingehe, muss ich dem ja sagen, wie lange ich das jetzt schon, ist ja voll peinlich. Und so vergingen die Tage und die Wochen und ich habe so gedacht, ja Mist, irgendwann muss ich mich da mal drum kümmern. So. Und dann kam der Moment und dann die nette Zahnärztin so, ja, seit wann haben Sie das denn? Ich so, ja, das ist schon so ein bisschen, ne? Also, ist so verrückt, ne? Sie, die mir eigentlich helfen soll in der Situation, wo es sicherlich hilfreich ist, wenn sie die genauen Infos hat, was jetzt eigentlich Sache ist, selbst da so diese Scham in mir, die sagt so, hätte ich mich ja schon früher drum kümmern können. Und wie verrückt, ne? So machen wir das vielleicht auch manchmal mit Gott so, ne? Dass wir so tun, so, der uns helfen will, der unser Herz erneuern möchte, da halten wir so einen kleinen Teil zurück und sagen so, Gott, den gebe ich dir aber nicht. Das ist voll peinlich, wenn du das siehst, dass ich das alles hier in mir drin habe, in meinem Herzen. Das darfst du nicht sehen. Also der zweite Gedanke, werdet ganz ehrlich vor Gott. Lasst alles raus. Ihr müsst ihm gar nichts beweisen, vorspielen. Der dritte Punkt. Die Frage, erleben die Menschen dich in deiner Umgebung als so einen Safe Space? Bist du denn barmherzig, gnädig, geduldig? Wie erleben dich dein Partner, deine Kollegen? Wie erleben dich deine Kinder? Ganz gefährliche Challenge, wenn ihr die ausprobieren wollt in der kommenden Woche, dann stellt mal jemanden, der euch ganz nahe ist, folgende Frage. Kannst du denn bei mir ganz und gar ehrlich sein? Wer weiß, was dabei rauskommt. Traut euch das mal zu. Wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Und im Abendmahl, das ist so dieser Moment, wo wir uns daran erinnern, an dieses große Geschenk Gottes, an dieses große, unglaublich teure Geschenk, das er gesagt hat. Die ganze Schuld, die ganze Last, den ganzen Schmerz, den du verursachst bei anderen, den trage ich. Ich an deiner Stelle nehme die Strafe, die du verdient hättest, auf mich. Und daran erinnern wir uns, wenn wir dieses Brot essen und diesen Wein, diesen Traubensaft trinken, weil er, dass er mit seinem Leib, mit seinem Blut dafür bezahlt hat, weil er barmherzig ist und gnädig und gütig und weil es sein tiefster Wunsch ist, uns vergeben zu können. In 1. Korinther 11, in Versen 22 oder ab 23 lese ich euch die Einsetzungsworte für das Abendmahl. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, euch ist er zugedacht, tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und Jesus, wir können es oft nicht begreifen, wie unendlich groß diese Gnade und Liebe von dir ist. Wie unendlich tief deine Sehnsucht danach ist, gütig zu sein, barmherzig zu sein. Und genau wie mit deinem Volk bietest du uns auch uns immer und immer wieder neu diese Wiederherstellung der Beziehung mit uns. Trotz all dem Bösen, trotz all dem Selbstsüchtigen, trotz all dem Nachlässigen von uns, möchte ich heute wieder neu um Vergebung bitten. Und merke die Erleichterung in mir, weil ich weiß, du gewährst sie uns. Möchte ich wieder neu um Vergebung bitten für unsere Schuld und bitte dich, Herr, mach mein Herz neu. Lass diese Gewissheit von deiner Gnade, von deiner Liebe, auch alle Angst in mir verschwinden. Lass alle Mauern in meinem Herzen fallen. Herr, wir danken dir für dein Opfer. Wir danken dir für deine große Gnade. Amen.